dass sie dadurch eben auch deutlich mehr noch abschießen, als es eigentlich nötig wäre. Ja. Also das sehe ich ja auch. Also ich gucke jetzt keine Sachen, die irgendwie ab 18 sind, ich möchte eigentlich gar keine Beispiele nennen. Ja, das gucke ich auf jeden Fall nicht. Ich muss den Satz abbrechen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich kann nicht mehr.
Scheiße.
Bruder, wolltest du jetzt Porno sagen?
Nein.
Oder?
Nein, nicht auf YouTube. Was?
Doch, gibt's safe auch.
Aber nein, auf keinen Fall. Nee, ich wollte irgendwie so wie Leute der Kopf abgehakt werden, aber das wollte ich jetzt nicht sagen.
Bruder, das gibt's doch safe nicht auf YouTube.
Doch, von Filmen. Klar, Filmclips.
Achso, Filmclips.
Zum Beispiel.
Okay, stimmt, du hast recht.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Peace, Leute, was geht ab? Willkommen auf unserem ersten Podcast von
Jona
und Ejin bei Salon 5.
Wir sprechen heute über Altersbeschränkungen bei sozialen Medien und anderen Spiele-Apps. Wir fangen jetzt erstmal an mit sozialen Medien wie Instagram und Snapchat, die eben hauptsächlich zum Schreiben und Kommunizieren benutzt werden. Und die sind eben Instagram und Snapchat die beiden Hauptdinger und die sind beide ab 13. Und ich finde, ab 13 ist viel zu jung, oder?
Ja, ich finde auch 13 sehr jung, da man sehr schnell beeinflussbar ist und noch nicht so krass seine eigene Meinung bilden kann.
Ja, also vor allem eben bei Instagram, wo du wirklich einfach Leute siehst, andere Leute siehst, die da die ihre Sachen posten und wo du dann auch deren Meinung oft ins Gesicht gedrückt kriegst, auch wenn du es manchmal gar nicht möchtest. Mhm. Und da dann auch wirklich nicht so wirklich drüber nachdenken kannst, weil du 13 bist. Also mit 13 bist du natürlich nicht ein Baby, aber die wenigsten 13-Jährigen, die ich kenne, und ich kenne viele, können auch nicht ihre Meinung bilden.
Mhm. Wenn wir jetzt über die Alterskontrolle, also die Altersbeschränkung, so darauf eingehen, dann finde ich, dass die Alterskontrolle schon etwas lasch ist. Weil ich denke, dass schon viele unter 13 Jahre schon auf Insta gehen, weil die das halt von ihren älteren Freunden zum Beispiel hören oder von der Familie und dann sehen, ah, meine Schwester benutzt Insta, ich möchte das auch. Und halt einfach dann da so ihr Alter faken.
Ja, genau. Vor allem, weil die ja auch gar nicht überprüfen. Also das ist ja keine richtige Altersüberprüfung, sondern du musst einfach nur darauf drücken, dass ich 18 bin oder älter. Und dann hast du einfach Zugriff auf alles. Also du kannst lügen ohne irgendwelche Schwierigkeiten.
Ja.
Und sowieso, also ab 13 finde ich sowieso schon kritisch, weil 13 ist, finde ich, viel zu jung. Und dass sich dann auch noch viel jüngere Leute das überhaupt benutzen können, das finde ich nicht gut. Hast du eine Idee, wie man das lösen könnte?
Boah, da muss ich kurz nachdenken.
Ich habe ein paar dazu aufgeschrieben, ein paar Möglichkeiten, das nachzuprüfen. Erstmal für Personalausweise. Die kriegt man zwar noch nicht mit 13, aber man kriegt schon Lichtbildausweise mit 13.
Okay,
zum Beispiel die Krankenkassenkarte, die kannst du auch schon früher beantragen. Und die kriegst du meistens ungefähr mit 13, 14. Ich glaube, ich habe meine mit 12 gekriegt. Und wenn du die einscannst, wenn es da ein Tool für gibt, dass du die einscannst, kannst du das auf jeden Fall damit bestätigen. Ich weiß nicht, ob 13-Jährige so schon direkten Zugriff darauf haben, auf ihre Krankenkassenkarte, oder ob das meistens auch über die Eltern geht.
Ja.
Da hätte ich auch eine zweite Möglichkeit, eben, dass man wirklich über die Eltern gehen muss, aber über einen Erwachsenen. Dass der Erwachsene die Karte einscannt, seine Karte einscannt und dann für die Kinder einen Account macht. Dass das dann wirklich nicht nur die Kinder selber das machen und die sagen dann, ich bin 18, dann passt das, sondern dass die Eltern das dann auch wirklich regulieren können, wenn sie wollen, oder zumindest bestätigen müssen.
Ja, ich denke aber, bei der Krankenkassenkarte wird erst ein Bild hinzugefügt, wenn man 16 Jahre ist.
Ja, echt?
Ja, dann erst.
Oh, okay.
Aber was ich mich auch frage gerade, wenn man jetzt ein Bild von seiner Krankenkassenkarte macht oder auch allgemein jetzt vom Personalausweis, woher will Insta jetzt zum Beispiel wissen, dass es deine Karte ist?
Das stimmt.
Das verstehe ich noch nicht so ganz.
Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das funktioniert mit dieser Lichtbildausweisüberprüfung. Also ich glaube, bei Ausweisen in den USA musst du irgendeinen Personalausweis nehmen. Ich glaube, die haben gar keinen richtigen Ausweis, sondern so eine Social Security Number. Und das scannst du dann ein und dann wissen die das irgendwoher und überprüfen, glaube ich, einfach, dass du über 18 bist. Also ich glaube, die machen das von der Karte abhängig, nicht unbedingt von der Person, die die Karte hat.
Das habe ich auch gehört. Zum Beispiel jetzt, auch wenn es jetzt nicht um Karten direkt geht, ich möchte zum Beispiel einen Account auf Insta machen und ich logge mich da jetzt ein, aber ich bin jünger als 13.
Ja.
Dann gebe ich zum Beispiel jetzt ein Fake-Datum ein. Aber da öffnen sich mehrere Dateien im Hintergrund, die dann Insta zum Beispiel ein Signal geben, ey, Agent ist nicht 13 Jahre alt, Agent ist 8. Und dann wird automatisch Insta sagen, ey, du bist zu jung, weil dein Handy weiß schon, dass du so und so alt bist.
Zum Beispiel, weil du dich mit dem Handy schon auf anderen Seiten angemeldet hast, wo du gesagt hast, du bist 8. Ja.
Genau.
Ja, es gibt auch noch ein anderes Verfahren, das heißt Biometrie. Da werden die Punkte im Gesicht, also werden verschiedene Punkte im Gesicht geguckt und vermessen. Und wenn du zum Beispiel 8 Jahre alt bist, ist dein Gesicht ja noch deutlich kleiner als das von einem Erwachsenen.
Ja.
Und es gibt gewisse Sachen, die man erst mit einem gewissen Alter bekommt, zum Beispiel erst nach der Pubertät. Irgendwelche Falten im Gesicht oder sowas. Ich bin kein Biometriker. Aber es gibt Computerprogramme, die das dann austesten und die dann wirklich Punkte über dein Gesicht ziehen und das dann ausmessen. Das dauert auch lange, da hattest du auch, glaube ich, gesagt, dass du so dein Handy um dein Gesicht rumhalten musst und dass das dann einzeln gefilmt wird. Und das dauert dann auch, glaube ich, 5 Minuten, so ein biometrisches Verfahren. Mhm. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es ziemlich sicher, dass man erwachsen ist, weil die Computer das eigentlich schon ziemlich genau sagen können
anhand der Daten. Okay. Ja, das war auch eine gute Lösung eigentlich. So ein weiterer Nachteil vielleicht von der Insta-Nutzung wäre, dass man unangemessene Sachen sieht. Zum Beispiel so ein Autounfall.
Ja.
Wobei ich aber auch sagen muss, dass diese ja am Anfang verdeckt sind und nachgefragt wird, ey, möchtest du das jetzt sehen?
Ja.
Ja, aber da kommt es ja auch darauf an, was für ein Mensch man so ist.
ob man auf Ja drückt.
Ja, weil das dann vielleicht so ein Anreiz ist, um Ja zu sagen, obwohl man jetzt sich so denkt, will ich das jetzt eigentlich so wirklich sehen? Jetzt
ja.
Ja.
Vor allem, weil man ja nicht so bewusst immer über alles nachdenkt, was man tut auf Social Media, sondern meistens eben den Scroll schon fast unterbewusst macht.
Ja, das stimmt.
Das ist ja nicht bei Instagram und Snapchat, aber das ist bei YouTube ja so, dass sie die Videos schon wirklich so zensieren, dass du nicht draufdrücken kannst, sondern dass du wirklich, wenn du dich nicht bestätigt hast, dass du 18 bist, dass das Video völlig gesperrt bleibt.
Mhm.
Und das finde ich generell ist gar nicht mal so schlecht, weil du damit eben tatsächlich verhinderst, eben genau das, was du gesagt hast, dass man das vielleicht sogar als Anreiz sieht, das Video zu schauen. Aber viele von diesen Bots, die das auf YouTube machen, sehen halt Videos, die überhaupt nicht irgendwie kritisch sind, sehen da irgendwas, werden dadurch ausgelöst und sperren dann das Video, obwohl das eben gar nicht sperrwürdig ist. Und bei so viel Content, der auf den sozialen Medien hochgeladen wird, kann man das menschlich gar nicht immer überprüfen. Und das heißt, wenn, sollte man wahrscheinlich mehr Geld in die Entwicklung von solchen Bots stecken, dass man da wirklich, wirklich genauer ist, weil man dann nicht unschuldige Leute damit trifft. Ja, als nächstes machen wir Snapchat als Thema. Möchtest du dazu vielleicht was sagen?
Ich habe schon etwas darüber nachgedacht. Vor allem, weil ich vor kurzem so ein YouTube-Video geschaut habe. Ich weiß jetzt aber nicht mehr von welcher Creatorin, wenn man das so sagen kann. Ich finde, dass... ich bin selbst ein Snapchat-Nutzer. Und ich finde, dass Snapchat ein sehr hohes Stalking-Potenzial hat. Vor allem, wenn man jetzt auf der Map-Karte aktiv ist, also das zulässt, dass andere Leute halt sehen, wo du bist. Ich weiß nicht, ob ihr mal das so genutzt habt, aber wenn man halt mal so richtig guckt, dann sieht man genau, wo manche Leute sich befinden. Und das kann schon echt das kann schon echt gefährlich werden für manche Leute.
Ja, weil einfach jeder, der dich irgendwie einmal hinzugefügt hat oder den du einmal hinzugefügt hast, das dann sehen kann. Und vor allem, weil du... Das finde ich vor allem krass, dass du einfach irgendjemanden hinzufügen kannst, weil das kannst du. Du kriegst eine Freundschaftsanfrage und kannst dann entscheiden, ja oder nein, von Personen, die du noch nie gesehen hast und denen du noch nie gehört hast. Und diese Personen, die völlig anonym sein könnten für dich, die können dann plötzlich sehen, wo du dich aufhältst. Immer. Die ganze Zeit lang, bis du das ausstellst. Und wenn du da nicht voll drin bist und nicht genau darauf achtest, wer was von dir sehen kann, dann kann das tatsächlich schnell gefährlich werden und du kannst auch schnell einfach gestalkt werden.
Ja.
Da gibt es ja auch noch so subtilere Methoden, ne, dass du da irgendwie die Punkte, wie heißt das,
Snapscore? Ja, genau, ne? Snapscore, Highscore, ich bin mir auch nicht so sicher. Ich glaube, das ist Snapscore.
Ist doch, glaube ich, nicht so wichtig.
Ja, da gibt es auch so Methoden, die Leute benutzen, damit die gucken können, ob du, wie aktiv du auf Snapchat bist. Und benutzen das dann zu ihrem Vorteil.
Ja, und nochmal zur Erinnerung, also wir sind ja vermutlich die meisten Leute, die das hören, sind vermutlich so erwachsen, dass sie nicht einfach irgendjemanden hinzufügen und wenn sie das tun, nicht jedem die Karte zeigen. Aber wir müssen daran denken, dass Snapchat eben ab 13 ist, dass wirklich Kinder, richtige Kinder, die App benutzen können. Und das ist ja ab 13 nur auf dem Papier, es können ja, wie wir festgestellt haben, jeder sich als 13 nennen. Dass da wirklich Kinder, die wirklich noch naiv sind, da Leuten ihre Karte teilen können und mit Leuten snappen können, die völlig anonym sind denen gegenüber, die auch die Eltern nicht kennen, von denen man nichts weiß, und dass die dann wissen, wo das Kind ist. Also das kann schon unter Umständen gefährlich werden. Und da liest man ja auch dann immer Sachen im Internet von Kindern, die entführt worden sind über Snapchat.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja. Was auch dazu beiträgt, dieses mit dem Alter faken, wenn ältere Leute sich als jünger ausgeben. Ich finde, diese Bitmojis tragen auch vor allem dazu bei. Zum Beispiel, jetzt reden wir jetzt einfach mal über Männer, die dann ihr Bitmoji als Frau gestalten und Leute das dann halt auch wirklich abkaufen. Man sieht den Bitmoji und denkt sich, ah, okay, ein Mädchen hat mir eine Anfrage geschickt. Ich kenne ihn zwar nicht, aber ja, ich fühle mich nicht komisch oder so, das jetzt anzunehmen. Ja,
weil du halt wirklich, also das einfach machen kannst, wie du möchtest. Also es ist natürlich gewollt, dass du das nach dir darstellst, dass das so aussieht wie du, dass du dich damit ein bisschen ausdrücken kannst. Aber das ist ja kein Zwang, und du kannst das machen, wie du möchtest. Du kannst dich darstellen als ein 80-jährigen alten Opa, der in seiner letzten Lebensphase krank noch ein bisschen Snapchat nutzt.
Krank.
Oder eben als 12-Jähriger, der gerade die App runtergeladen hat und eigentlich noch überhaupt nichts davon weiß. Und du kannst halt sein, wie du willst. Mhm. Der Bitmoji ist unabhängig von dir. Und das ist halt, ja, schon ziemlich gefährlich, wenn man nicht aufpasst.
Potenzial für Pädophile.
Ja, schon so. Also das ist halt ein hartes Wort, aber ja.
Mhm. Hast du irgendwie irgendwelche Lösungsansätze bei der Beschränkung jetzt?
Ja, also das vor allem das Stalking-Potenzial ist ja das Problem. Und erstmal, das ist so bei den meisten Apps eigentlich so, die nicht Instagram und Snapchat sind, dass man einen Link braucht, einen Link von der anderen Person, eben ein Freundeslink, ein Freundescode, sodass du nicht einfach die Person sehen kannst und draufdrücken kannst. Zum Beispiel, ich muss einmal überlegen, ist das auf WhatsApp ist zum Beispiel, brauchst du ja die Telefonnummer für. Das ist so eine Möglichkeit für eine Art Freundeslink oder Freundescode. Oh, okay. Das ist ja das Gleiche. Oder auf Discord brauchst du jemanden hinzuzufügen, brauchst du auch den Namen und den Freundescode. Sowas in der Art, als so einen zweiten Faktor, dass du eben nicht einfach die Person irgendwo in deinen Vorschlägen siehst, dann auf Hinzufügen drückst oder eben irgendwie hinzugefügt wirst, dass man dann noch so eine zweite Instanz hat.
Mhm.
Und eben, dass man die Snapmap entfernt. Also ich verstehe sowieso nicht, was das soll, dass man eine Karte hat, bei der jeder permanent sehen kann, wo man ist. Ich weiß nicht, was der Reiz daran ist. Ich weiß nicht, was das hilft. Ja. Das Einzige, was man damit machen kann, ist gucken, ob jemand gerade in der Nähe ist. Aber wenn man sich mit jemandem in der Nähe treffen möchte, dann macht man das normalerweise aus über Text und geht nicht einfach dahin. Das heißt, ich sehe nicht den Nutzen davon. Ich sehe aber große Gefahren dahinter und würde deshalb sagen, man sollte die entfernen.
Mhm.
Hast du noch was?
Ich denke mir so, warum gibt es nur Altersbeschränkungen für jüngere Menschen und nicht Altersbeschränkungen für Ü18-Leute? Wie zum Beispiel jetzt, dass auch Leute, die über 18 sind oder halt 18 sind, Hindernisse in den Weg gestellt bekommen sollten, um sich zum Beispiel einen jüngeren Account zu machen. Zum Beispiel, das Handy merkt, dass du 18 bist oder halt älter. Und wenn du dir jetzt einen Account machst und da angibst, dass du 14 bist, dann sollte das Handy auch sagen, ey, du bist gar nicht 14, gib bitte dein richtigen Alter an. So, dass dann sowas da gemacht wird. Also jetzt beim Bitmoji zum Beispiel kann man es jetzt nicht so machen. Du kannst dich trotzdem als weiblich jetzt zum Beispiel ausgeben. Aber solange das Alter richtig ist, denke ich, ist eigentlich ist okay.
Das ist somit das Wichtigste.
Ja.
Ja, hast du noch einen Vorschlag für, wir haben ja jetzt mehrmals gesagt, dass das ab 13 ist. Hast du eine Idee, ab welchem Alter du das machen würdest? Eine Mindestaltersbeschränkung?
Boah, um ehrlich zu sein, würde ich das ab 16 machen. Was aber auch schwierig ist, weil man schon so in der Phase ist, wo man versucht, sich selbst kennenzulernen. Und manchmal hilft das dann auch, andere Menschen sich anzuschauen und zu gucken, ey, sind die auch zum Beispiel in derselben Phase wie ich gerade? Und wie gehen die damit um? Deswegen finde ich das schwierig, weil dann schon Insta und, weil Instagram vor allem dabei hilft, sich selbst irgendwie zu finden.
Ja, ich würde auch sagen, also wenn man das ab 16 oder sogar ab 18 macht, dann hat man die wichtigsten Phasen, in denen man da Sachen mitnehmen kann, schon übersprungen. Das muss natürlich nicht sein. Man kann diese Anreize für Persönlichkeitsentwicklung auch von anderen Orten kriegen, zum Beispiel aus dem nicht-digitalen Leben. Aber ich würde schon sagen, dass es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht ist, auch jüngeren Leuten Instagram zu erlauben. Ich würde auch sagen, ab 13, auch wenn ich gerade ein bisschen darüber hergezogen bin, würde ich sagen, ist in Ordnung.
Okay.
Aber in eingeschränkter Version, sodass man nicht alles sehen kann, zum Beispiel keine politischen, ja doch, politische Inhalte vielleicht schon, aber okay. keine zu sexuellen Inhalte sehen kann. Das gibt es ja auch auf Instagram, das ist ja auch tendenziell erlaubt.
Mhm.
Keine gewaltsamen Inhalte, sondern dass man wirklich eine abgespeckte Version kriegt von dem, dass man auch nicht so früh psychische Probleme kriegt, eben durch soziale Mediennutzung. Das ist ja auch ein großes Thema. Und Snapchat würde ich, also wenn nicht ganz verbieten, dann doch ab 16 machen. Mhm. Weil, also erstmal mit der Snapmap, die wird man wohl nicht wegmachen, aber ich finde...
Ich glaube, die Snapmap hat es dir angetan, ne?
Ja, ja, da habe ich eine kleine Privatfehde mit. Ich würde sagen, dass man mit der Snapmap, würde ich sagen, ab 18, weil man erst mit dem Erwachsenenalter erstmal Verantwortung dafür übernehmen kann, dass Leute wissen, wo man ist.
Okay.
Und zweitens auch überhaupt die volle Tragweite davon versteht, dass jeder immer weiß, wo man ist.
Ja, man kann es auch rausstellen.
Ja, ja, aber ich meine, wenn man die anhat...
Okay, ja.
Und man kann ja auch immer sehen, wo andere Leute sind.
Ja.
Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ja, und ohne die Snapmap würde ich ab 16 sagen, weil man zwar diesen privaten Chat immer noch hat und diese Anonymität immer noch, dass man einfach jemanden hinzufügen kann und eigentlich nie genau wissen kann, wer die andere Person ist.
Ja.
Aber ab 16 würde ich sagen, hat man so ein bisschen das Gefühl dafür, dass man dafür Verantwortung übernehmen kann. Die Vorsicht ein bisschen gewonnen, hat man genug Erfahrung im Internet gemacht damit.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, Instagram ab 13 abgespeckt, Snapchat ab 16.
Ja, sehe ich auch so.
Ja?
Also auch jetzt bei Insta ist ein bisschen, ja, so ne? Sag ich jetzt mal. Okay, dann kommen wir zu dem nächsten. Kurzvideos oder halt Videos wie zum Beispiel TikTok, auch jetzt hier wieder Instagram. Oder halt jetzt auch YouTube.
Ja.
Ja, TikTok kann man ab 13 Jahren schon nutzen. Und bei YouTube haben wir recherchiert, dass man keine Altersbeschränkung hat. Jedoch aber Videos, also bestimmte Videos erst ab 18...
einsehbar sind, ja.
Ja.
Das ist so eine gesperrte Version. Also du kannst auf die Videos draufklicken, du siehst die schon, die werden dir schon vorgeschlagen. Aber wenn du draufklickst, wird dir gesagt, du kannst sie nicht schauen. Und wirst eben weggeleitet. Und es gibt auch keine Möglichkeit, irgendwie auf einen versteckten Knopf zu drücken oder sowas, sondern du musst deinen Account dann verifizieren über YouTube, um das dann festzustellen, dass du 18 bist. Und erst dann darfst du das Video schauen. Ja, wir haben auch ein paar Gefahren rausgeschrieben, vor allem jetzt erstmal für die Kurzvideoplattformen. Und zwar, dass diese Kurzvideoinhalte sehr schnell süchtig machen und sehr schnell abhängig, weil das eben das Gehirn sehr oft triggert und das Glückshormon. Und mit jedem einzelnen Swipe, den du runter hast zum nächsten Video, das so ein bisschen ist wie ein Zug am einarmigen Banditen am Roulette. Also ein bisschen wie Glücksspiel. Und dass das eben sehr schnell süchtig macht.
Ich finde, also jetzt aus eigener Erfahrung, Kurzvideos, also diese Reels, die können einen schon süchtig machen, wie du gesagt hast. Und auch der Konzentration schaden.
Ja. Das auch. Hast du eine Idee, wie man das lösen könnte?
Uff. Also ich persönlich benutze diese, wie heißt das? Dass man...
Zeitlimits?
Zeitlimits, genau. Zeitlimits benutzt. Zum Beispiel so eine Stunde pro Tag. Man kann die ja auch, also wenn das dann angezeigt wird, kann man das ja dann auch verzögern.
Ja.
Aber... Wenn man das Passwort nicht weiß und das Passwort dann, sagen wir, irgendeinem Elternteil oder einem Geschwisterteil jetzt so gibt, dann funktioniert das eigentlich schon sehr gut, dass man dann halt auch wirklich nur eine Stunde jetzt, sagen wir mal, auf YouTube unterwegs ist.
Ja.
Und
selbst wenn nicht, das ist auch, da gibt es eine Theorie, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das nennt man, glaube ich, Stoppintervalle oder sowas, dass du in der Sache schaust und es immer wieder Zeitpunkte gibt, an denen du dann überlegst, ob du weitermachen sollst oder nicht.
Hm.
Und während das bei TikTok und YouTube-Videos und Instagram-Reels sehr klein ist, dieses Zeitintervall, weil du einfach immer swipest und das irgendwann als Automatismus drin hast, ist das eben mit so einer Zeitbegrenzung, dass dann wirklich der ganze Bildschirm ausgraut und du erstmal noch mehr Zeit dir holen musst, dass du dann kurz Zeit hast, eben zu überlegen, ob du das weitermachen möchtest und in den meisten Fällen eben darauf kommst, oh, ich war schon eine Stunde da, vielleicht sollte ich nicht noch mehr machen.
Ja.
Also das ist schon eine gute Idee. Ich habe hier auch bei mir Zeitlimits aufgeschrieben. Und also den Schaden an der Konzentration, den kann man, glaube ich, nicht vermeiden. Ich glaube, das liegt ein bisschen in der Natur der Dinge, dass man eben in diesen Kurzvideos völlig den Kopf abschaltet und einfach eine Stunde lang scrollt, immer ein bisschen lacht, was man sieht. Ich fürchte, den Schaden an der Konzentration, den kann man dann nicht verhindern. Und da muss dann jeder für sich selber überlegen, ob er das machen möchte, ob es ihm das wert ist oder eben nicht.
Ja, du hast ja gerade mit den Zeitintervallen geredet, also... dass man so zwischendurch so eine Pause hat.
Ja.
Ich finde das auch ziemlich wichtig, vor allem wenn es um die Meinungen von anderen geht, wenn man sich das dann so anhört und dann direkt danach weiter scrollt, dann hat man gar nicht so wirklich die Zeit, um selbst darüber nachzudenken und zu reflektieren,
ja.
Was da gerade so gesagt wurde und welcher Meinung man halt selbst ist.
Genau, ja. Die nimmt man dann meistens einfach auf. Also man nimmt die Meinung wahr und dadurch, dass man nicht darüber nachdenkt, nimmt man die Meinung meistens auf, egal was für ein Quatsch da eigentlich gesagt wird.
Ja.
Wenn man das mit der richtigen Musik hinterlegt und das funktioniert wirklich gut, glauben die meisten Leute einfach, was da gesagt wird. Also nur die wenigsten nehmen sich wirklich die Zeit, nach einem interessanten Video, was sie gesehen haben, darüber nachzudenken, was gesagt wurde. Und noch weniger kommen dann zu dem Punkt, wo sie sagen, es war zwar interessant, was ich gesehen habe, aber das war Quatsch. Und vor allem, das ist ja so unser Hauptthema mit Kindern, Kinder, die stundenlang eben scrollen an ihren Geräten und schon völlig die Konzentration abgegeben haben, keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben zum Nachdenken, haben vielleicht auch gar kein Interesse mehr daran und nehmen dann einfach die Meinung auf wie einen Schwamm, saugen das alles in sich auf und hinterfragen das gar nicht mehr. Und das ist ja das Gemeine an solchen Algorithmen, dass die Sachen, die man sieht, eben zueinander passen. Das heißt, man sieht nicht zwei sich völlig widersprechende Meinungen, sondern man sieht meistens Sachen, die irgendwie aufeinander aufbauen und sich irgendwie zustimmen. Und so kommt man, wenn man die alle aufnimmt, gar nicht darauf, dass es auch noch andere Meinungen gibt, sondern man denkt, man sieht alles, nimmt alles auf und bildet sich dann daraus eine Meinung, die man für gut hält. Und das führt eben schnell zur Radikalisierung.
Ja. Wollen wir jetzt aber auch nicht zu viel vom Negativen reden, weil es gibt natürlich auch ein paar Vorteile. Zum Beispiel, dass man gut und sehr schnell Gleichgesinnte findet. Man ist jetzt so jemand, der nicht so viele Kontakte hat, jetzt aus der Schule, jetzt nicht so einen Freundeskreis hat. Und ja, Insta, TikTok kann schon helfen, seine Leute zu finden.
Ja, das ist vor allem bei so Instagram ziemlich praktisch, dass du, wenn du eine sehr kleine Tätigkeit machst, die sehr wenige Leute machen, zum Beispiel wenn du eine ganz bestimmte Art von Musik magst oder machst oder einen ganz bestimmten Sport machst, den nur wenige Leute mögen, dass du eben durch solche Plattformen einfach danach suchen kannst, nach jemandem, der die gleiche Interesse hat und dadurch eben nicht so leblos wie in einem Buch einfach nur liest, was Leute darüber schreiben, sondern wirklich aktiv mit den Leuten interagieren kannst, die ja in so kleinen Szenen meistens auch dann wirklich die Zeit haben, dir zu antworten und mit dir zu interagieren. Das ist dann immer nochmal so ein kleiner Kick. Das ist auf jeden Fall hilfreich, vor allem für Kinder in der Entwicklungsphase.
Ja. Ich habe aber noch zu YouTube was zu sagen. Ich habe recherchiert, dass wenn man jetzt mit 14, sagen wir, YouTube hat, und dann kann man sich frei Videos anschauen, aber Videos, die halt ab 18 sind, muss man halt mit so einem Personalausweis nachweisen, dass man ja 18 Jahre alt ist. Ja. Aber das gilt auch für Menschen, die schon 18 oder halt über 18 sind. Die müssen auch bei diesen Videos nachweisen, dass sie 18 Jahre alt sind. Und ich finde, das kann schon echt lästig sein. Und nervig, weil man hat vielleicht auch nicht immer seinen Personalausweis dabei oder man will einfach gerade nicht aufstehen, um seinen Personalausweis zu holen. Und dann ist auch die Frage, wie sicher ist das Ganze? Also will man jetzt wirklich seinen Personalausweis YouTube schicken? So, was machen die denn damit? So, ja.
Ja, und ich glaube, dass das Problem daran ist auch, dass eben die Richtlinien für Europa und vor allem für Deutschland für Kinderschutz ziemlich strikt sind, dass die Plattformen eben darauf gucken müssen, dass es wirklich nichts gibt, was Kinder sehen können, was für Kinderaugen ungeeignet ist.
Mhm.
Und dass sie dadurch eben auch deutlich mehr noch abschießen, als es eigentlich nötig wäre.
Ja.
Also das sehe ich ja auch. Also ich gucke jetzt keine Sachen, die irgendwie ab 18 sind, ich möchte eigentlich gar keine Beispiele nennen. Das gucke ich auf jeden Fall nicht. Ich muss den Satz abbrechen. Oh mein Gott.
Ich kann nicht mehr.
Scheiße.
Bruder, wolltest du jetzt Porno sagen, oder
was? Nein, nicht auf YouTube, was?
Doch, gibt's safe auch.
Aber nein, auf keinen Fall. Nee, ich wollte irgendwie so wie Leute der Kopf abgehakt werden, aber das wollte ich jetzt nicht sagen.
Bruder, das gibt's doch safe nicht auf YouTube,
oder? Doch, von Filmen. Klar, Filmclips.
Achso, Filmclips.
Zum Beispiel.
Okay, stimmt, du hast recht.
So, also ich... Warte mal, wo war ich? Achso, ja, wir haben ja in Deutschland auch sehr strenge Richtlinien zu dem Kinderschutz, dass kein Kind irgendwie sehen kann, wie in einem Film der Kopf abgehackt wird oder sowas. Deswegen gibt es auch unsere FSK-Vorschriften. Aber dadurch, dass das eben Roboter machen und keine Menschen, die das genauer einschätzen können, wird eben deutlich mehr abgeschossen, als eigentlich nötig ist, eben damit Plattformen wie YouTube und dann auch Instagram nicht in irgendwelchen richtigen Stress kommen.
Dann kommen wir zu Videospielen und Apps, auf denen man spielen kann.
Ja.
Ja.
Auch ganz da einfach. Ist wieder das Suchtpotenzial, also einer der Hauptpunkte, die wir aufgeschrieben haben, eben kurze Runden, die sehr schnell gehen und sehr schnelllebig sind auch, viel Spaß machen und eben viel das Belohnungszentrum triggern. Zum Beispiel ganz berühmt gerade ist Brawl Stars oder Clash Royale, Supercell macht da sehr viele Spiele von, aber auch Rocket League auf dem Computer zum Beispiel wäre ein Beispiel davon.
Ja, Suchtpotenzial führt ja auch echt dazu, also wenn man das jetzt so auf Handys bezieht oder halt auf Videospiele, dass das auch dazu führt, dass man Bewegungsmangel hat, was vor allem junge Menschen auch brauchen, um gesundheitlich, im Kopf halt gut zu sein, wisst ihr, also.
Ja, und da ist wieder vor allem kleinere Kinder, also bei Erwachsenen, die sitzen ja sowieso meistens den ganzen Tag auf dem Stuhl, eben weil sie arbeiten müssen, aber Kinder eben noch nicht und Kinder sind sowieso schon in der Schule und da haben sie eigentlich ihr Pensum von Sitzen schon erreicht und haben Energie, die sie benutzen müssten, aber wenn sie eben den ganzen Tag am Computer sitzen und dann auch Spiele spielen, stört die das in der Entwicklung. Und das ist noch, sehen wir das Problem noch nicht so groß, aber das Problem wird noch ein bisschen größer werden, wenn eben Generationen wirklich die mit TikTok aufgewachsen sind und mit Computerspielen, das eben ausleben dann auch im Erwachsenenleben.
Ich finde auch, ich glaube, wir alle sind auch aus dieser Generation, aus der Zeit, wo wir, wo Fortnite so angefangen hat und man sich diese ganzen Skins gekauft hat. Was auch bei sehr vielen Leuten zu einer Kaufsucht geführt hat. Was denkst du darüber?
Da kann ich ein Lied von singen. Ich habe nämlich auch früher viel Fortnite gespielt. Und ich hatte früher die Zugriff auf den Kreditkarte von meinem Vater. Und die habe ich dann irgendwann damit verbunden. Und ich habe wirklich sehr viel Geld damit ausgegeben. Und ich habe auch irgendwann gar nicht mehr darüber nachgedacht, was der Wert von dem Geld ist. Und bin sehr unverantwortlich damit umgegangen. Und da ist eben das Problem, dass das so einfach geht. Also, dass du wirklich einfach ohne Probleme dein Geld in Skins umsetzen kannst und dass das dann auch auf komischem Weg passiert. Also in Fortnite zum Beispiel ist ja die Währung V-Bucks, die in der Spiel benutzt wird. Und anstatt dass du die Skins für Geld direkt kaufst, kaufst du dir eine Zwischenwährung, die eben ein bisschen verschleiern soll, dass du dafür Geld ausgibst.
Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht.
Genau, und das ist bei Fortnite nur eine Stufe. Manche Spiele treiben das wirklich auf die Spitze. Also es gibt einige Handyspiele, das ist zum Beispiel Raid Shadow Legends, das ist bekannt dafür, dass die 5 oder 6 verschiedene Währungen haben, dass völlig undurchsichtig wird, wie viel Geld du eigentlich für eine gewisse Sache ausgibst, dass du eben da auch ein bisschen desensitiviert wirst, dass du wirklich einfach kaufst, ohne darüber nachzudenken. Und dann landet man irgendwann in Geldproblemen, aber das stört die ja nicht.
Das ist was Neues jetzt für mich.
Ja?
Ja.
Das kommt dann auch, wenn du sehr viel das Spiel spielst, hast du ja auch irgendwann den Drang dazu, die neuen Sachen zu kaufen. Das ist ja dann auch sozialer Druck, wenn du überall Leute mit einem Skin siehst. Also du brauchst ja nur einen Skin, um diesen Druck auszuüben. Ja. Wenn du überall Leute mit einem Skin siehst, dann hast du auch irgendwann das Verlangen, dir selber Skins zu kaufen. Und weil du eben mit so vielen Leuten zusammenspielst, also bei Fortnite sind das 100 Leute, mit denen du immer zusammenspielst und die haben meistens alle Skins, kommst du auch selber dazu, das zu kaufen. Und das führt sehr schnell in eine Sucht.
Ja, für die Leute, die nicht wissen, was Skins sind, Skins sind einfach Figuren, die unterschiedliche Outfits haben, unterschiedliche Designs sind. Zum Beispiel, es gibt Figuren, die aussehen wie ein Krokodil, wie ein Drache, wie ein Ninja.
Ja.
Ja, unterschiedliches. Okay. Ja. Ich finde aber, dass man da, also dieses bei der auch bei dem Suchtpotenzial auch nur so eine Bildschirmzeit einstellen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf der PlayStation, auf der Nintendo Switch oder Xbox jetzt so funktioniert oder auf dem PC. Aber man könnte sich diese Bildschirmzeit auch selbst einteilen, zum Beispiel, wenn man das vom Handy jetzt einstellt.
Aber da haben wir dann, also das auf jeden Fall, und das ist ja dann auch vor allem für Leute, die wirklich wie wir in unserem Alter sind und darüber mehr nachdenken, wie sie ihre Zeit benutzen, ganz gut. Aber unser Problem sind ja auch die Kinder, die tatsächlich noch nicht die Kapazität haben, dafür darüber nachzudenken und differenziert zu reflektieren, ob das schlau ist, viel zu spielen oder nicht.
Ja.
Und wo das dann entweder die Eltern machen müssen,
ja,
und wenn die Eltern das nicht machen, dann sind die halt am Arsch. Und deshalb würde ich auch da sagen, wir brauchen eigentlich wieder eine Altersbeschränkung, auch für Videospiele. Noch extremer, als das jetzt ist.
Ja, aber Altersbeschränkung hat da jetzt nicht so krass was mit Suchtpotenzial zu tun, oder?
Nein. Schon, aber die jüngeren Kinder, die eben spielen, haben ein höheres Suchtpotenzial, ein deutlich höheres Suchtpotenzial, weil die eben noch nicht so viel darüber nachdenken und sich erstmal daran gewöhnen zu spielen und dann dadurch irgendwann süchtig werden, während die älteren Leute eben schon darüber nachdenken können. Auch die älteren Kinder schon.
Okay, wie würdest du dann sagen, dass die aufhören sollen, so nach einer Zeit zu spielen?
Einfach ein Zeitlimit und eine höhere Altersbeschränkung.
Also auch ein Zeitlimit.
Ja, und eine höhere Altersbeschränkung.
Okay. Aber was sagt die höhere Altersbeschränkung aus? Also, ja, das ist ja nur dann zum Beispiel jetzt das ein Spiel, in dem es um Massaker geht. Und das kann süchtig machen. Aber ein Spider-Man-Spiel kann auch süchtig machen.
Ja, schon klar. Ich meine jetzt nicht Altersbeschränkungen, weil das Spiel irgendwie gewalttätig ist, sondern wirklich, dass einfach Kinder, bei denen man sagt, die sind noch zu jung, um differenziert darüber nachzudenken, dass man die einfach gar nicht erst ein Videospieler anführt. Dass man die einfach gar nicht spielen lässt, egal was für ein Spiel das ist.
Okay, ich verstehe.
So meine ich das.
Mhm.
Ja, und dazu kommt ja noch die Reizüberflutung, die die ganzen Spiele haben. Das hatten wir ja oben schon bei den Instagram-Reels und bei den TikToks. Dass man eben so viele Reize auf einmal aufnimmt und dass das einfach irgendwann den Fokus, den zielgerichteten Fokus auf eine Information kaputt macht, sodass man sich irgendwann daran gewöhnt und sich gar nicht mehr konzentrieren kann. Und das ist bei Kindern, die sich gerade erst entwickeln, die diese Konzentration sowieso erst noch aufbauen müssen, ganz kritisch, weil die dann erst gar nicht damit anfangen und dann riesengroße Probleme kriegen, wenn sie in die Schule kommen und erwachsen sind.
Ja, und irgendwann kann man auch gar nicht mit diesen ganzen Emotionen umgehen. Also viele Spiele machen, können einen auch voll reizen, sauer machen, weil etwas nicht so geklappt hat, wie man es zum Beispiel wollte. Nach meiner Erfahrung werden sehr viele Leute dann halt sauer und schlagen dann um sich herum und müssen sich dann am nächsten Tag einen neuen Controller kaufen. Also ja, ob das so gut für die Psyche ist, weiß ich nicht.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass du, wenn du die Spiele spielst, natürlich manchmal mit Freunden zusammenspielst, aber dass du auch oft und viele Spiele alleine spielst, vor allem wenn du besser werden möchtest in einem Spiel.
Mhm.
Und wenn du das ganz oft alleine machst und dich da irgendwann dran gewöhnst, kannst du auch süchtig danach werden, das alleine zu machen und vereinsamst immer und immer mehr.
Ja.
Das ist zum Beispiel noch kritischer bei den Kurzvideos, dass du da eben völlig alleine bist, während du das machst und dir das deshalb langsam abgewöhnst, mit anderen Leuten zu sprechen und mit anderen Leuten Sachen zu machen.
Ja, ohne dass du das so checkst überhaupt, dass du so viel Zeit alleine verbracht hast.
Weil du auch gar nicht so, also wenn du alleine bist und irgendwie nur Musik hörst oder gar nichts machst alleine, dann merkst du, dass du alleine bist. Dann denkst du auch darüber nach, dass du alleine bist. Dann reflektierst du. Aber wenn du Videospiele spielst, bist du eben so reizüberflutet, dass du gar nicht darüber nachdenkst, dass du völlig alleine bist. Dann siehst du die Hintergrundmusik hören. Und dann bist du einfach erstmal darauf fokussiert, eben auszuweichen und den Gegner zu töten, anstatt zu merken, dass du das Ganze alleine machst. Und deswegen sehen wir auch, glaube ich, das ist ja auch, glaube ich, in den sozialen Medien sehr vertreten, dass Leute immer mehr und immer mehr sagen, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich soziale Kontakte zu knüpfen.
Mhm.
Vermutlich eben, weil sie den ganzen Tag alleine verbringen vor ihren Aktivitäten.
Ja. Während wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, habe ich auch schon so ein bisschen darüber nachgedacht, was man gegen diese Kaufsucht tun kann. Die meisten Leute bezahlen das ja irgendwann einfach alles online, indem die Karte von den Eltern nehmen, wie du halt es getan hast, und ja, sich dann so das Ganze holen. Ich habe jetzt von dir gehört, dass die Eltern keine Bestätigung in den E-Mails zum Beispiel bekommen, dass die das jetzt akzeptieren, dass man das jetzt bezahlt. Es wird einfach nur angezeigt, ja, Account so und so hat 30 Euro abgezogen.
Genau, die müssen das nicht bestätigen.
Ja, das finde ich zum Beispiel jetzt blöd, weil die Eltern gar keine Kontrolle erst über ihr eigenes Geld dann in dem Fall haben. Und ja, das dann so oft gemacht werden kann, wie man will, außer man hat jetzt so eine Auseinandersetzung mit den Eltern, aber das Kind könnte das rein theoretisch ja trotzdem einfach machen, je nachdem, wie das Kind jetzt so tickt.
Weil eben das Kind dann im Endeffekt, wenn du das einmal verbunden hast, die volle Kontrolle darüber hat, solange es das Gerät hat.
Ja, ich würde da sagen, dass man das vielleicht so macht, dass die Eltern erstmal halt so einen Bestätigungscode bekommen und ja, was heißt Bestätigungscode? So eine Bestätigungsnachricht.
Ja, dass sie erstmal draufdrücken müssen und Ja sagen müssen. Ja.
Genau. ja, ich denke, das wird schon dazu führen, dass man dann nicht mehr diese krasse Kaufsucht hat.
Ja, und ich meine, also auch da würde ich wieder eine Alterssperre einführen. Also, dass Kinder generell brauchen ja eine Karte, eine Kreditkarte, die das kann. Und das kann man auch, glaube ich, erst ab 13 holen, eine online-fähige Kreditkarte. Das heißt, das ist schon mal die erste Kontrollinstanz.
Uff, ja.
Aber vor allem, wenn man die Karte der Eltern benutzt, ist es viel zu einfach für Kinder, viel zu viel Geld auszugeben und dann damit wirklich noch wirklich den Umgang mit Geld zu verlernen. Und da muss ich, ne, sag ich nicht. Ja.
Okay, ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen.
Ja, ich glaube, wir brauchen, wir sind uns größtenteils einer Meinung, wir brauchen zumindest mal mehr Jugendschutz in den Apps und ein paar höhere Altersbegrenzung.
Ja, wenn euch was einfällt, wie man das sogar noch besser machen kann, als wie wir das jetzt so gesagt haben, also so bessere Vorschläge, dann könnt ihr das ruhig in die Kommentare schreiben.
Ja, auf Instagram gerne, auf TikTok, auf YouTube, Salon 5, S-A-L-O-N 5.
Genau. Peace out.
Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.